London im Frühjahr 1969. Severo Nummer 3. Hier in den Büros von Apple sitzen vier Männer an einem Tisch. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Die Beatles. Sie sind immer noch die erfolgreichste Band der Welt, aber längst keine eingeschworene Gemeinschaft mehr. Und sie streiten. Aber nicht über Texte, über Akkorde, über neue Songideen, sondern übers Geschäft.
Als der Fokus sich von Musik zu Geschäft verschob, fehlte uns der Rahmen, in dem wir existieren konnten.
Das erklärt hier Paul McCartney. Seit dem Tod ihres Managers Brian Epstein sind 2 Jahre vergangen. 2 Jahre, in denen die Band versucht hat, ihre Geschäfte selbst zu führen und dabei zunehmend die Kontrolle verliert, erklärt John Lennon hier.
Brian starb und das ließ uns in der Luft hängen. Wir wussten nicht, was wir da eigentlich unterschrieben hatten.
Und sie sind sich einig, so kann es nicht weitergehen. Sie brauchen einen neuen Manager. Aber wen? Geeignete Kandidaten haben sie gefunden. Jetzt läuft die Abstimmung darüber, wem sie denn ihre Zukunft anvertrauen. John Lennon, George Harrison und Ringo Starr stimmen für denselben Mann. Alan Klein. Ein Musikmanager aus New York, der bereits die Geschäfte der Stones führt und den Ruf hat, selbst mit den mächtigsten Plattenfirmen fertig zu werden. Nur Paul McCartney sagt nein. Er misstraut diesem Mann.
Ich dachte, er würde uns ausrauben und die anderen nicht. Sie waren ganz vernarrt in ihn.
31. Dezember 1970. Paul McCartney reicht Klage ein. Gegen John, George und Ringo, seine eigenen Bandkollegen. Auch wegen Alan Klein.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tat und Musik im Fall von Alan Klein. Im Fall eines Musikmanagers, der von einigen als Genie gefeiert wird, von anderen bis heute als Betrüger bezeichnet wird. Dessen Methoden, sagen wir mal, eher unorthodox waren. Aggressiv und konfrontativ, der aber trotzdem oder vielleicht auch deswegen immer wieder das Vertrauen der größten Musiker seiner Zeit gewinnt. Von Sam Cooke, den Rolling Stones, von John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Aber warum? Wie gelingt ihm das? Wie schafft es Alan Klein, dass ausgerechnet die erfolgreichsten Künstler der Welt ihm ihre Geschäfte, ihre Rechte anvertrauen und ihm immer mehr und größere Kontrolle geben? Und wie wird er dadurch innerhalb weniger Jahre zum mächtigsten Musikmanager der Welt? Diese Folge von Tat und Musik rekonstruiert deshalb nicht nur seinen Aufstieg, sie folgt auch einem Muster, das sich durch seine gesamte Karriere zieht. Immer wieder taucht Alan Klein dort auf, wo Künstler in einer Krise stecken. Immer wieder verspricht er, ihre größten Probleme zu lösen und immer wieder schenken sie ihm ihr Vertrauen, bis sie merken, wie viel Kontrolle sie ihm inzwischen schon überlassen haben und aus Vertrauen dann Misstrauen wird. Genau deshalb geht es heute nicht nur um Alan Klein, sondern auch um eine Frage, die weit über das Musikbusiness hinausreicht. Wie wird aus Vertrauen Macht und aus Macht irgendwann Abhängigkeit? Alan Klein wird 1931 in Newark, New Jersey geboren, als jüngstes Kind jüdischer Einwanderer aus Ungarn. Seine Mutter stirbt noch vor seinem 1. Geburtstag. Sein Vater kann die Familie allein kaum versorgen und Alan verbringt deshalb einen Teil seiner Kindheit in einem Heim. Klein muss sich alles in seinem Leben hart erarbeiten, arbeitet bereits als Teenager in verschiedenen Jobs und besucht nebenbei die Abendschule. Studiert später Rechnungswesen, arbeitet nach seiner Zeit in der Armee bei einer New Yorker Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er lernt, Geschäftsberichte zu lesen. Er lernt, wie Verträge aufgesetzt werden, wie die Zahlenkolonnen in Abrechnungen zu interpretieren sind. Dinge, die Künstler häufig nicht verstehen und vielleicht auch gar nicht verstehen wollen. Und hier findet Klein dann sein Betätigungsfeld. Er erkennt, viele Künstler verkaufen Millionen Schallplatten, aber sie wissen gar nicht, wie viel Geld ihnen eigentlich tatsächlich zusteht. Die Plattenfirmen rechnen ab, die Manager kassieren, die Musiker bekommen einen Scheck, aber sie müssen darauf vertrauen, dass die Summe auch stimmt. Klein vertraut nicht, er prüft nach. Ende der 50er Jahre macht er sich selbstständig, arbeitet für kleinere Künstler und trifft dann 1959 auf einer Hochzeit den Sänger Bobby Darin. Damals einer der erfolgreichsten jungen Stars Amerikas. Klein macht ihm ein ungewöhnliches Angebot. Er könne ihm $100.000 besorgen. Und Darin müsse dafür nicht mal was tun. Er solle ihn nur seine Abrechnungen prüfen lassen. Darren stimmt zu, was hat er zu verlieren? Und Klein vertieft sich in die Bücher, sucht nach falsch berechneten Tantiemen, noch nicht ausgezahlten Einnahmen, nach Geld, das dem Künstler zusteht, aber das nie bei ihm angekommen ist. Und tatsächlich, Klein wird fündig. Und Bobby Darren erhält einen Scheck über $100,000. Für Darren ein Vermögen und Klein beweist damit erstmals, dass er der Mann ist, der Geld findet, von dem der Künstler selbst noch nicht einmal wusste, dass es ihm fehlt. Für Klein ist es der Beweis, dass seine Methode funktioniert und natürlich spricht sich das in der Branche herum. Die Klienten kommen ab sofort zu Klein, um sich von ihm vertreten zu lassen. Er wird zum Hoffnungsträger der Künstler und gefürchteten Gegner der Plattenfirmen, denn er ist kein Finanzbuchhalter, der einfach nur die Bücher prüft und dann höflich um eine neue Abrechnung bittet. Klein geht in die Büros, konfrontiert die Verantwortlichen und verlangt das Geld seiner Mandanten aggressiv und kompromisslos. Er droht mit Klagen, schreckt aber auch vor massiven Einschüchterungen nicht zurück. Klein ist damit erfolgreich und hat binnen kürzester Zeit einen Ruf wie Donnerhall. Wer glaubt, von seiner Plattenfirma betrogen worden zu sein, der ruft Alan Klein. Und genau so beginnt seine Karriere. Einer der ersten großen Klienten ist Sam Cooke, der schwarze Sänger und Songwriter, der Ende der 1950er mit Songs wie Wonderful World, A Change Is Gonna Come und You Send Me berühmt wird. Cooke ist nicht nur Musiker, er denkt wie ein Unternehmer, gründet ein eigenes Plattenlabel und einen eigenen Musikverlag. Zu einer Zeit, in der viele schwarze Künstler kaum Kontrolle über ihre eigene Musik haben. Und auch nicht über ihre Einnahmen oder ihre Rechte. Sam Cooke kennt das Geschäft besser als viele andere, aber auch er holt sich Alan Klein an seine Seite. Weil Cooke noch mehr Kontrolle will und überzeugt ist, dass ihm noch mehr Geld zusteht. Und wieder beginnt Klein, Abrechnungen zu prüfen. Wieder fordert er Nachzahlungen, wieder legt er sich mit den Plattenfirmen an. Doch diesmal geht er weiter. Er handelt für Cooke einen Vertrag aus, der dem Sänger nicht nur deutlich höhere Einnahmen bringt, sondern auch ungewöhnlich viel Kontrolle über seine künftigen Aufnahmen. Spätestens jetzt ist Alan Klein kein Geheimtipp mehr, sondern der Mann, den Künstler rufen, wenn sie glauben, dass andere mehr an ihrer Musik verdienen als sie selbst. Und so klingelt 1965 dann plötzlich Kleins Telefon. Ein Ferngespräch aus London. Am anderen Ende Andrew Luke Oldham, einer der zwei damaligen Manager der Rolling Stones. Oldham engagiert Klein zunächst als seinen persönlichen Business Manager. Er soll ihm helfen beim internen Machtkampf mit Co-Manager Eric Easton. Den will Oldham nämlich rausdrängen, selbst mehr Kontrolle bekommen. Er braucht aber jemanden, der sich um geschäftliche Dinge kümmert und ihm hilft, komplizierte finanzielle und vertragliche Fragen zu lösen. Es geht um die Verträge der Stones mit der Plattenfirma Decca. Die müssen neu verhandelt werden. Und das übernimmt dann Klein. Er tritt auf, wie immer, kompromisslos, einschüchternd, überzeugt davon, dass am Ende nur einer den Raum als Gewinner verlassen wird. Der Überlieferung nach bestellt Klein die Rolling Stones mit zu den Verhandlungen. Ihre Aufgabe? Denkbar einfach. Hinten im Raum sitzen, Sonnenbrillen tragen, kein Wort sagen. Alan Klein übernimmt das Reden. Und tatsächlich handelt er für die Stones deutlich bessere Konditionen aus. Ein Vertrag, der sogar besser ist als der der Beatles. Für die Stones ist das der Beweis, Alan Klein liefert und er gewinnt so das Vertrauen der Band. Und am Ende verliert nicht nur Easton seinen Einfluss auf die Stones, sondern auch Andrew Luke Oldham, der Mann, der Klein ursprünglich mal geholt hatte. Klein übernimmt ganz und kauft schließlich Oldham auch noch die Rechte an vielen Songs der Stones ab. Damit kontrollierte er nicht nur ihre laufenden Geschäfte, sondern einen großen Teil der Musik, die sie bis dahin aufgenommen haben. Aus dem Berater ist damit die mächtigste Figur hinter der Band geworden. Und zum ersten Mal zeigt sich, wie Alan Klein wirklich arbeitet. Er kommt als Problemlöser, beweist seinen Wert und bleibt am Ende mit mehr Kontrolle zurück, als die Künstler ihm ursprünglich mal geben wollten. Für die Rolling Stones scheint Alan Klein zunächst genau der Mann zu sein, den sie gebraucht haben. Ihre Verträge werden besser, ihre Einnahmen steigen. Alan Klein liefert, doch der Erfolg hat seinen Preis. Denn während die Band glaubt, endlich die Kontrolle über ihre Geschäfte zurückzugewinnen, verschiebt sich die Kontrolle unbemerkt in eine ganz andere Richtung. Jahre später müssen Mick Jagger und Keith Richards feststellen, dass sie über einen Großteil ihrer frühen Aufnahmen gar nicht mehr selbst bestimmen können. Die Rechte daran liegen bei Alan Klein. Bis heute erscheinen viele der früheren Stones-Alben über seine Firma APKCO. Aus dem Mann, der den Stones zu mehr Geld verholfen hat, ist der Mann geworden, der entscheidet, wie ihre Musik in Zukunft genutzt werden darf. Doch das geht den Stones erst viel später auf. 1969 genießt Alan Klein noch den Ruf des kompromisslosen Verhandlers. der scheinbar jedes Problem lösen kann. Und genau deshalb empfiehlt Mick Jagger ihm auch den Beatles. Als Alan Klein 1969 bei den Beatles auftaucht, befindet sich die Band in einer schweren Krise. Ihr Manager Brian Epstein, der Mann, der sie groß gemacht hat, der alle ihre Verträge ausgehandelt hat, sich um alle geschäftlichen Dinge gekümmert hat, ist seit 1,5 Jahren tot. Die 4 Beatles nehmen ihre Geschicke selbst in die Hand, gründen eine Firma, Apple. Doch Apple verschlingt Geld und produziert Chaos, auch weil die 4 keinerlei Ahnung vom Geschäft haben, erklärt Paul McCartney.
Als der Fokus sich von Musik zu Geschäft verschob, fehlte uns der Rahmen, in dem wir existieren konnten.
Wichtige Entscheidungen bleiben liegen. Aus den 4 Freunden sind 4 Männer geworden, die sich immer seltener einig sind. Lennon soll im Januar 1969 dem Disc and Music Echo gesagt haben,
Apple verliert jede Woche Geld. Wenn das so weitergeht, sind wir alle in 6 Monaten pleite.
Die Beatles merken, sie brauchen jemanden, der wieder Ordnung in ihre Geschäfte bringt. Doch genau darüber geraten sie in ihren vielleicht größten Streit. Paul McCartney hat einen Favoriten. Er will die New Yorker Anwaltsfamilie Eastman mit der Geschäftsführung von Apple und dem Management der Beatles beauftragen. Lee Eastman und dessen Sohn John, 2 erfahrene Wirtschaftsanwälte. Aber zugleich auch Vater und Bruder seiner Frau Linda. Für Lennon, Harrison und Starr kommt das natürlich nicht in Frage, denn das sieht klar nach Interessenskonflikt aus. Sie wollen keinen Manager, der zu Paul gehört und im Zweifel immer zuerst in seinem Interesse entscheidet. Sie wollen jemand Unabhängigen. Ein Manager, der für alle arbeitet. Alan Klein weiß genau, dass er zuerst John Lennon gewinnen muss. Die beiden treffen sich Anfang 1969 in London. Mehrere Stunden sprechen sie über Geld, Verträge, Plattenfirmen und darüber, wer eigentlich am Erfolg der Beatles verdient. Und der Eindruck, den Klein bei John hinterlässt, ja, der ist gewaltig. Denn Klein wirkt völlig anders als die Manager, Anwälte oder Geschäftspartner, denen Lennon bis dahin begegnet ist. Klein ist kein Anzugträger. Lennon erlebt ihn als laut, selbstbewusst, direkt, einer, der nicht lange redet, sondern Lösungen verspricht, Ergebnisse. Und genau das will Lennon hören. Alan sagt ihm, ihr seid die größte Band der Welt, aber andere verdienen mehr an euch als ihr selbst und ich werde das ändern. Lennon ist beeindruckt, fühlt sich verstanden. Endlich steht da jemand, der den Plattenfirmen nicht höflich begegnen will, sondern ihnen mal richtig die Stirn bietet.
Wir waren füreinander bestimmt, denn Alan trägt die saubersten Rollkragenpullover, die ich je sah.
Auch George Harrison lässt sich überzeugen und Ringo Starr dann ebenfalls. Für sie wirkt Alan Klein genau wie der Mann, den die Beatles nach Epsteins Tod brauchen. Nur Paul McCartney bleibt skeptisch. Er hält Alan Klein für gefährlich.
I thought he was robbing us.
Ich dachte, er würde uns ausrauben und die anderen nicht. Sie waren ganz vernarrt in ihn. Er überredete John und Yoko, bot ihr an eine Kunstausstellung für sie zu bezahlen. Und dann war sie auf seiner Seite.
Und Alan Klein würde sagen, was willst du? 1 Million Bucks? You got it.
Überzeugende Argumente. Und alles, was er sagte, nickten sie ab. Nur ich nicht.
Zunächst mal wollte Klein nämlich auch deutlich mehr Provisionen als üblich. Das Doppelte, um genau zu sein. Für alles, was die Beatles schon veröffentlicht hatten und noch veröffentlichen werden.
Er will 20% von den Beatles? Nein, Manager bekommen 10. Aber sie sagten nur, er will 20. Das war heavy.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Beatles gibt es in einer so grundlegenden Frage keine gemeinsame Linie mehr. Alan Klein übernimmt die Geschäfte der Band und macht sofort das, was ihn groß gemacht hat. Er prüft Verträge, fordert Nachzahlung, setzt neue Verhandlungen durch und tatsächlich, innerhalb kurzer Zeit, bringt er den Beatles Millionenbeträge ein. Für Lennon, Harrison und Starr scheint McCartney endgültig widerlegt. Klein liefert, genau wie zuvor, bei Bobby Darin, bei Sam Cooke und bei den Stones. Wieder scheint seine Methode aufzugehen. Doch gleichzeitig beginnt da noch etwas anderes. McCartney weigert sich am 8. Mai 1969 zusammen mit den anderen den Managementvertrag mit Klein zu unterschreiben. Trotzdem spricht Klein längst im Namen der Beatles. Die anderen 3 haben ja zugestimmt. Zum ersten Mal arbeiten die Beatles wirtschaftlich nicht mehr als Einheit und Paul McCartney fühlt sich zunehmend übergangen. Alan Klein spaltet die Beatles nicht, doch seine Ernennung macht sichtbar, wie tief die Gräben zwischen den 4 schon geworden sind. Und die Fronten verhärten sich immer mehr, denn aus einem Streit über einen Manager wird ein Streit über die Zukunft der Beatles und über die Frage, wer bei den Beatles überhaupt noch das Sagen. Und irgendwann erkennt Paul McCartney, solange Alan Klein die anderen drei vertritt, wird er diesen Machtkampf hier nicht mehr gewinnen. Und deshalb entscheidet er sich für einen Schritt, den er eigentlich nie gehen wollte. Am 31. Dezember 1970 zieht Paul McCartney vor Gericht gegen John, George und Ringo, auch wegen Alan Klein. Denn dessen Einfluss ist mittlerweile viel größer, als nur Verträge zu verhandeln. Anfang 1970, da liegt das Beatles-Projekt Get Back seit Monaten bereits auf Eis. Alan Klein beauftragt im Namen von John, George und Ringo den US-Produzenten Phil Spector mit der Fertigstellung des Albums. Paul McCartney wird gar nicht gefragt. Als der dann die fertigen Aufnahmen hört, ist er entsetzt. Besonders The Long and Winding Road klingt völlig anders, als er es mal geplant hatte. Die ganze Get Back Session hatte ursprünglich ein Ziel. Wir nehmen ohne Overdubs auf. Wir spielen quasi alles live wie früher. Alles sollte auch bei einem Auftritt im Band-Setup reproduzierbar sein. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang, vielleicht noch ein Piano dazu. Doch Spector fügte im Nachhinein in der Post-Production Streicher, Bläser, riesige Orchester, einen Chor hinzu. Und es entstand am Ende das Album Let It Be. Und als Paul McCartney diese Produktion zu hören bekommt, erkennt er seine eigene Musik gar nicht mehr wieder. Er hört ein Album, das er so nie wollte. Und er fordert Alan Klein schriftlich auf, die Änderung sofort rückgängig zu machen. Doch nichts geschieht. Für Paul ist spätestens jetzt klar, Alan Klein verhandelt nicht mehr nur Verträge, seine Entscheidungen verändern inzwischen sogar die Musik der Beatles. Und Paul merkt, ich habe die Kontrolle über meine eigene Musik verloren. Und deshalb klagt er. Es gibt da nur ein Problem. Seine Anwälte erklären ihm, Alan Klein kannst du gar nicht verklagen.
Ich wollte gegen Klein kämpfen, aber sie sagten, er sei an keinem der Abkommen beteiligt. Also machte es keinen Sinn, gegen ihn zu kämpfen. Also entschied ich nach langem Grübeln, dass ich es tun musste, sonst würde er mir alles wegnehmen. Alles, was die Beatles je verdient hatten.
Was Paul also tun muss, ist, die anderen drei Beatles zu verklagen. Denn die vier sind als rechtliche Partnerschaft organisiert. Um aus den gemeinsamen Geschäftsverträgen auszusteigen, muss er diese Partnerschaft offiziell auflösen lassen. Und diese Partnerschaft war er ja mit John, George und Ringo eingegangen und nicht mit Klein. Der von ihm beauftragte Anwalt rät ihm, die Auflösung der Band vor dem Londoner High Court zu beantragen. Der einzige Weg, die gemeinsame Kontrolle der anderen drei über das Vermögen zu stoppen. Am 31. Dezember 1970 reicht er also die Klage ein und im März 1971 gibt der Richter ihm Recht und setzt einen vorläufigen Verwalter für das Vermögen der Band ein. Kleins Einfluss ist damit ausgehebelt, aber die größte Band der Welt existiert nicht mehr. Alan Klein bleibt zunächst noch Manager von John Lennon, George Harrison und Ringo Starr, doch auch dieses Vertrauen hält nicht dauerhaft. Nach und nach zerbrechen auch diese Beziehungen und John muss eingestehen.
Es gab viele Gründe, ihn zu feuern. Obwohl ich nicht ins Detail gehen möchte, sagen wir, dass Pauls Verdacht möglicherweise berechtigt war und der Zeitpunkt günstig war.
Alan Klein ist also nicht mehr der Manager der Beatles. Sein Einfluss auf die Band und ihre Geschäfte endet hier, aber nicht sein Einfluss im Musikbusiness. Der bleibt über Jahrzehnte. Besonders bei den Rolling Stones, denn dort hat Klein ja schon Jahre zuvor die Rechte an früheren Aufnahmen sich gesichert und Verträge aufgesetzt, die Jahrzehnte später immer noch Folgen haben werden. 1997, da veröffentlicht die britische Band The Verve den Song Bittersweet Symphony. Ein Welthit, doch der Song basiert auf einem Sample einer orchestralen Version von The Last Time der Rolling Stones. Und die Rechte daran liegen bei ABKCO, der Firma, die Alan Klein aufgebaut hat. Und ABKCO klagt und bekommt Recht. Nach diesem Rechtsstreit gehen sämtliche Einnahmen von Bittersweet Symphony an den Rechteinhaber, also an Klein. Verve-Songwriter Richard Ashcroft verliert die wirtschaftlichen Erträge seines größten Erfolgs. Die Rolling Stones profitieren wiederum durch Tantiem, aber können in diesem Fall gar nichts tun, weil ihnen ihre eigenen Songs ja schon längst nicht mehr gehören. Ein Streit, dessen Ursprung mehr als 30 Jahre zurückreicht. Alan Klein ist zu diesem Zeitpunkt ja längst nicht mehr der Manager der Rolling Stones, aber seine Verträge, die wirken immer noch. Alan Klein war kein gewöhnlicher Manager. Er verdiente sein Geld nicht einfach damit, Künstler zu vertreten. Er machte Vertrauen zu seinem Geschäftsmodell. Zuerst löste er ein Problem, er verschaffte seinen Klienten bessere Verträge, mehr Geld und oft auch mehr Kontrolle. Genau dadurch gewann er das Vertrauen seiner Klienten. Erst das von Bobby Darin, dann das von Sam Cooke, das der Rolling Stones, von den Beatles bis auf Paul und jedes Mal lief die Geschichte gleich. Während die Einnahmen seiner Klienten stiegen, stiegen auch seine Provisionen, seine Rechte, seine Kontrolle und sein Einfluss. Nicht durch Gewalt, nicht durch Betrug im klassischen Sinn, alles war legal, vertraglich vereinbart, seine Klienten stimmten zu, häufig allerdings ohne die langfristigen Folgen vollständig zu erkennen. Denn sie vertrauten darauf, dass Alan Klein ja in ihrem Interesse handeln würde. Und das tat er ja auch, aber eben nicht ausschließlich. Denn gleichzeitig sorgte Klein dafür, dass seine eigenen Interessen außergewöhnlich gut abgesichert waren. Durch hohe Provisionen, durch Rechteabtretungen und durch Verträge, die noch Jahrzehnte später gültig, wirksam und vollkommen legal waren. Der Fall Alan Klein ist nicht nur die Geschichte eines außergewöhnlichen Musikmanagers, eines trickreichen und gewieften Geschäftsmannes, sondern er reicht weit über das Musikgeschäft hinaus. Denn er zeigt, wie wertvoll Vertrauen sein kann. Und wie schnell Menschen bereit sind zu vertrauen, wenn jemand ihre größten Probleme löst. Und wie bedenkenlos sie diesem Menschen anschließend Macht, Kontrolle und Einfluss überlassen. Bis derjenige, der ihr Vertrauen gewonnen hat, am Ende mächtiger ist als der Klient selbst.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort Musik. Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.